Ich habe jetzt hier zwei Vorträge zusammengewurschtelt. Einen, den ich auf der Yoga Expo im Mai gegeben habe, und den anderen, den ich jetzt bei der Verteidigung gegeben habe, vor den Professoren. Und ich sehe gerade, dass der Titel, den habe ich noch gar nicht geändert, das ist noch der von der Yoga Expo. Der Titel meiner Doktorarbeit war Gesundheitsförderung durch Sattva-Gun, wo es eben darum ging, wie man die Psyche in Balance bekommen kann, um einerseits Wohlbefinden zu erlangen, aber auch andererseits, um sich zu öffnen für spirituelle Themen. Also, ja, ich habe vier Teile in der Präsentation. Als erstes wollte ich euch zeigen oder erstmal vorstellen, worum geht es bei den Gunas. Ihr wisst das sicher zum großen Teil, aber einfach, wie ich das bei der Arbeit auseinandergenommen habe, wie ich da ins Detail gegangen bin. Dann habe ich einen Fragebogen entwickelt, der die Gunas misst. Da werde ich euch jetzt nicht quälen mit den wissenschaftlichen Kriterien, die man da erfüllen muss, um in so einem Fragebogen zu und den ganzen Schritten, aber ich dachte, ich zeige euch einfach mal trotzdem ein paar Fragen und dann können wir vielleicht zusammen raten, welche Guna die jeweils erheben. Dann zuletzt, oder zum dritten Teil, stelle ich euch das Training vor, was ich im Herbst 2013 mit 20 Yogis und 4 Devotis in Berlin durchgeführt habe. Und ganz zum Schluss noch eine Folie dazu, ja, wie geht es jetzt weiter? Was ist unser Plan? Ganz zum Anfang wollte ich euch nur noch mal den philosophischen Rahmen zeigen, der euch sicher bewusst ist. Also das Guna-Modell ist ja eingebettet in die Sankhya-Philosophie, die besagt, dass der Körper und die Psyche aus der materiellen Energie bestehen, der Körper aus einer groben materiellen Energie und die Psyche aus einer feinstofflichen Energie, also materiellen Energie. Und dass aber die Seele, also unser wahres Ich, unser Atman, das von Körper zu Körper mitgeht, das besteht sozusagen aus einer komplett anderen Energie, nämlich einer glücklich ewigen und unberührten Energie. Und die drei Gunas beschäftigen sich sozusagen mit diesem materiellen Bereich. Und ja, ganz allgemein wird davon ausgegangen, oder ist die Theorie, dass die Gunas alles durchdringen und in der Psyche, und die Psyche sozusagen, je nachdem, wie wir uns durch was wir stimuliert werden, eben eher Rajas, Sattva oder Tamas prominent hat. Und das wisst ihr natürlich auch, die erwünschte Guna ist Sattva. Und mein Doktorvater hat erstmal gesagt, okay, die sollen also ausgeglichen sein, weil im Ayurveda wird ja auch gesagt, die Doshas müssen alle so ausgeglichen sein, balanciert. Und dann musste ich immer wieder sagen, nein, das ist ein anderes Modell. Also das ist sozusagen, war ein Umdenken oder ist ein Umdenken. So Sattva soll dominant sein. Und er hat mich auch gefragt bei der Verteidigung, gibt es denn sowas wie ein maximales, also ein Sattva, was sozusagen, man sollte nicht mehr haben als eine bestimmte Schwelle. Und ihr lacht schon, das zeigt euch, ist klar, das gibt es eigentlich gar nicht. Also in Patanjali oder auch die anderen vedischen Schriften gehen davon aus, je mehr man Sattva erhöht, desto besser. Und so richtig 100% Sattva würde dann heißen, dass man eigentlich den Körper aufgibt, weil Rajas und Tamas sind auch die Bestandteile sind. Ja, und diese letzte kleine Falte, wie ihr das sehen könnt, der zeigt nach oben und nach unten. Der zeigt einfach, oder soll ausdrücken, dass das Ziel von Yoga ist, eben die Psyche zu öffnen für die Energie von der Seele. Und das geschieht eben, indem man Sattva vermehrt. Ja, was heißen die Gunas? Man sieht die Farben leider nicht so gut, aber könnt ihr bestimmt trotzdem lesen. Sattva heißt, genau, also wörtlich übersetzt, Klarheit, Tugend, Deutlichkeit. Könnte vielleicht auch sagen, Bewusstheit, also jedes Mal, immer wenn man sich mehr bewusst wird über irgendetwas, durchdringt man dann diese Sachen mehr mit Sattva. Und langfristig ist eigentlich ein Pfeil, führt es zu Wohlbefinden. Rajas heißt Aktivität und Leidenschaft, und wenn Rajas dominant ist, dann führt es zu Unruhe. Und Tamas heißt Trägheit, Ignoranz, Unbewusstheit und führt langfristig zu Schwermütigkeit. An dieser Stelle fragen mich oft Leute, ja, Leidenschaft, das ist doch eigentlich was Gutes, oder Aktivität, das kann man jetzt nicht einfach so wegstreichen. Und das ist eben auch oft ein Missverständnis, dass sozusagen Rajas und Tamas komplett schlecht sind und man jeden Morgen verfluchen sollte, dass man einen Körper hat, der aus Rajas und Tamas auch besteht. Aber das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass die schlecht wären, wenn die dominant wären. Aber sobald sie sozusagen Sattva untergeordnet sind, spielen sie ihre normale Rolle, die sie eben spielen sollen. Denn ohne Rajas könnten wir gar nicht aktiv werden, auch keine Veränderungen im Leben umsetzen. Und ohne Tamas würden wir nie merken, dass wir uns mal ausruhen sollten. und zurückziehen. Ja, wenn die Gunas vorher herrschen, also was passiert jetzt, wenn einer der Gunas dominant ist? Und als Bodhis wissen wir auf jeden Fall, Sattva heißt, dass man früh aufsteht, dass man sich, dass man eine saubere Umgebung hat und dass man sich gesund ernährt. Das sind so die drei Dinge, die jetzt schon mal, wenn jemand in den Tempel kommt, ihm gleich gesagt wird. Also, wenn du chanten möchtest und willst, dass es funktioniert, dann steh früh auf. Ja, halte dich an Sauberkeit und ernähre dich gesund. Und manche Devotees, glaube ich, denken wirklich, dass ich mich nur damit beschäftigt habe, so, wie man putzt und wie man, also ich übertreibe es mal, und wie man sozusagen, dass man früh aufsteht und dass man sich gesund ernährt. Aber das Spannende an der Theorie ist, dass es eigentlich eine sehr, sehr psychologische Theorie ist und viel, viel mehr aussagt, viel, viel detaillierter, dass man aber im so Großen und Ganzen erst merkt, wenn man wirklich einfach mal so richtig alle Informationen, die es dazu gibt, sich anschaut. Das habe ich in dem ersten Teil der Arbeit gemacht. Das ganze erste Drittel besteht eigentlich nur aus Tabellen mit drei Spalten, eine für Sattva, eine für Rajas und Tamas, wo ich dann immerhin halt zusammengesucht habe, okay, was, wie drückt sich Sattva in Gedanken aus? Und dann nach Unterform, zum Beispiel, und wie im Arbeitsstil, wie drückt sich Sattva aus in den Motiven, die man hat, in dem Umgang, den man hat mit anderen, in den Emotionen, die man verspürt und der Gesundheit, diesen groben Kategorien. Ich merke, was ich jetzt so zeigen kann. Ja, Verhältnis zu Spiritualität habe ich noch vergessen. Aktivitätsniveau ist vielleicht ein komisches Wort, das ist ein Psychologenwort für wie viel man, wie sehr man tätig ist. Ich habe jetzt überlegt, wie viel ich euch davon erzähle. Ich dachte, ich gebe euch einfach mal so eine Zusammenfassung. Also bei Sattva wird eben gesagt, dass man in Gedanken ausgeglichen ist und also sich innerlich ruhig fühlt. Und eine sehr objektive Wahrnehmung der Realität hat, also keine, also Psychologen sagen dazu so negative Verzerrungen, wenn man Dinge, wenn man viel Stress hat, dann hat man oft negative Verzerrungen der Welt. Und das ist eben bei Sattva sehr gering oder gar nicht so objektiv wie möglich. Das steht auch bei Patanjali, dass man versuchen sollte, seine Wahrnehmung so nah wie möglich an der Realität zu halten. Dann steht auch, dass man liberal ist und noch verschiedene Tugenden auch aufweist, das ist euch vielleicht auch bewusst, wie Großzügigkeit, Geduld. Und ich komme einfach mal weiter zum Arbeitsstil. Bei Sattva wird geschrieben, dass man eben in kleinen Schritten vorgeht und eher regelmäßig arbeitet, statt in großen Schüben. Und dass man vorausschauend ist und sorgfältig ist auch so. Die Gefühle, die sich ergeben aus den Gedanken, die man eben in Sattva kultiviert sind, dass man eben ausgeglichen ist und was natürlich ihr vielleicht oder sicher auch aus der Gita kennt, dass man in Sattva-Gun einen Glückszustand erfährt, der auf der Wahrnehmung der Seele beruht. Also mehr oder weniger sozusagen, je mehr man die Seele wahrnimmt oder je mehr man die Psyche von dieser Bewusstheit, dass man ein Lichtwesen ist, was hier nur ein Besucher ist, je mehr dieses Bewusstsein vorhanden ist, desto mehr ist sozusagen diese Glückserfahrung des Sattva in der Erfahrung vorhanden. Motive, also man ist motiviert zu spirituellem und auch zum Ausüben seiner Pflicht, dass man erwartet, was zurückzubekommen dafür, dass man die Pflicht ausführt. Also man kann auch sagen, einfach seinen Dharma zu erfüllen. Willenskraft wird geschrieben, ist, die stark ist im Sattva, dass man entschlossen ist und dass man die Ziele, die man sich vornimmt, mit Entschlossenheit verfolgt. Aktivitätsniveau ist ausgeglichen. Man nimmt sich regelmäßig Zeit, sich zu erholen und ist aber auch trotzdem mit fleißig. Verhältnis zur Spiritualität ist, denke ich, logisch. Also, dass man ist interessiert an spirituellen Themen und motiviert, spirituelle Erfahrungen zu machen. Verhalten gegenüber anderen ist tolerant, wertschätzend, liebevoll. Man hat das Interesse, anderen was Gutes zu tun, anderen zu dienen und eine Bereicherung im Leben anderer zu sein. Und die Gesundheit ist gut, wenn Sattva dominant ist, also sowohl psychisch als auch körperlich. Beim Rajas durchdringt all das, also Unruhe. Also die Gedanken sind unruhig, man ist nervös, man fühlt sich gehetzt. Die Gefühle sind auch so, dass man gereizt ist schnell, gestresst, frustriert, mehr negative Gefühle statt positive. der Arbeitsstil ist, dass man, das war so eins der Hauptwörter bei Rajas, dass man mehr macht, als man machen sollte. Also man überaktiv ist, man sich mehr bemüht als vorgesehen für die eigene Energiekraft und Energiebalance. Bei Motiven ist interessant, da stand, also im Mahabharata stand, dass Rajas, also die Grundlage von Rajas ist Wunsch. Das ist so die Kernenergie von Rajas. Ich möchte etwas, was ja jetzt generell nicht schlecht ist, weil das, wie gesagt, auch helfen kann. Aber wenn es sozusagen übertrieben ist, wenn Rajas zu stark ist, ist man ständig so im Wünschen und im Wollen. Und die Motive sind dann auch sehr auf, also im Rajas sehr auch auf das eigene Vorankommen im Leben und auf die eigenen Ziele und die Erfüllung eigener Wünsche eher gerichtet. Demnach ist auch die Willenskraft nur dann stark, wenn man selber profitiert, wenn man von irgendeiner Handlung und Aktivitätsniveau ist mit Arbeitsstil schon so übereinstimmend, ist übertrieben. Verhältnis zur Spiritualität, also im Rajas ist man eher an materiellen Themen interessiert, an Anerkennung von anderen, Geld, weniger an Spiritualität. Und Verhalten gegenüber anderen ist auch sehr eher manipulativ und egoistisch, also da steht wieder so der eigene Vorteil im Vordergrund. In Gesundheit ist das vor allem prominent, dass man halt schwer abschalten kann, wenn man so angespannt ist und Schwierigkeiten hat, Runde zu fahren und sich auszuruhen. Und im Tamas, das ist das Bild von der Frau da, die nicht aus dem Bett rauskommen will, das ist sozusagen das Symbol für Tamas. Ja, man fühlt sich träge, die Gedanken sind negativ. Tamas wird auch oft geschrieben, dass man eine gedankliche Faulheit hat und dass man Aufgaben, die tiefgründigeres Nachdenken erfordern, einfach umgeht, so versucht zu vermeiden, so gut wie möglich. Arbeitsstil ist, dass man sehr viel aufschiebt, dass man ja, sagt, wenn, wie geht der Spruch? Das ist eigentlich anders, man hat auch gerade gedacht, also was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, aber das ist sozusagen genau die umgekehrte Haltung, bei der man im Tamas denkt, wenn ich es heute nicht machen muss, kann ich es auch morgen machen. Oder wenn ich es morgen machen kann, muss ich es ja nicht heute machen. Gefühle sind auch negativ, aber eher in die Richtung der Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit, dass man sich einfach so ein bisschen gedämpft fühlt. Motive sind bei Tamas. Hat man eine schwache Willenskraft und Motive sind eher so, dass man so eine Hoffnungslosigkeit spürt und eine Verzweiflung, also man hat eigentlich kein wirkliches Ziel und hat auch keine Hoffnung, in ein Ziel zu investieren. Oder was auch beschrieben ist bei Tamas, dass man so Ziele bildet, die aber dann nie umgesetzt werden. Also da...
Luftschlüsse.
Ja genau, also dass man früher, also zum Beispiel eines am 1.1. aufsteht und sagt, ich wende mein ganzes Leben und hat einen riesengroßen Plan skizziert, aber am 2.1. ist das schon wieder eine Mülltonne. Also das ist sozusagen eine Art tamasische Motivation oder tamasische Ausdruck von Willenskraft. Das Verhältnis zur Spiritualität ist ähnlich wie bei Rajas, also kein Interesse vorhanden, weil man, wie gesagt, im Tamas hat man nicht die Kraft, Interesse aufzubringen für höhere Themen. Verhalten gegenüber anderen ist unsensibel, weil man eben so auch gar nicht die Kraft hat, die Sensibilität für andere überhaupt aufzubringen und manchmal sogar extrem rücksichtslos. Und die Gesundheit ist, da stand hauptsächlich, der Körper fühlt sich schwer an und man fühlt sich unvital und erschöpft, ohne Mädchen. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie können wir jetzt Sattva stärken? Was können wir machen, um die anderen beiden Energien nicht die Überhand bekommen zu lassen im Leben, sodass die uns nicht wegziehen von dem, der wir sein möchten oder die beste Person, die wir sein können, wenn wir Sattva groß stärken. Und da gibt es zwei psychologische Begriffe, die das sehr gut umschreiben, was in den Schriften beschrieben wird. Nämlich das Prinzip ist, dass wenn man sich irgendwo bemüht, in seinem Leben Sattva zu vermehren, egal wo, dass man dann diese Kraft des Sattva insgesamt ins Leben hineinzieht und dann sich auch auf anderen Ebenen plötzlich sattvischer fühlt. Und Psychologen nennen das eben Ressourcenkarawan oder eine positive Spirale. So eine Ressourcenkarawan heißt, dass wenn man das, also Kamele, die sind ja nie allein in der Wüste unterwegs, sondern immer in Gruppen. Und wenn man sozusagen schafft, ein sattvisches Kamel in sein Leben zu bekommen, dann kommen die ganzen anderen sattvischen Kamele mit. Oder die positive Spirale, da ist die Idee, wenn man eine Stufe höher geht, dann tut diese positive Eigenschaft, die man sich angeeignet hat, dann einem helfen, auch andere positive Eigenschaften zu entwickeln oder stärkt andere positive Eigenschaften, die vielleicht bis dahin nur schlummernd im Leben vorhanden waren. Dann gibt es noch konkrete Empfehlungen, so ganz generell, dass man erstmal versteht, was ist Sattva. Ich sehe doch ganz nicht, ich erzähle es euch, also wenn es ein bisschen zu klein ist, dann, Entschuldigung. Also generell, man muss Sattva erstmal verstehen, was ist das, und dann einfach versuchen, sein Verhalten daran auszurichten, so dass der Mechanismus von wie das funktionieren soll. Und auch immer wieder gesagt, Meditation und Yoga helfen, Sattva zu vermehren oder eine spirituelle Bewusstheit zu kultivieren, was wir ja auch durch das Chanten gleichzeitig mitmachen, wenn wir versuchen, ja aus unserer spirituellen Identität heraus zu chanten. Und da kultiviert man ja gleichzeitig auch beim Chanten diese spirituelle Bewusstheit. Achtsamkeit und Selbststeuerung, also das sind, da finden wir auch ganz viele Hinweise dazu, dass man eben sein Essen regulieren soll, sein Sprechen. Auch in der Bhagavad Gita gibt es ja auch diese Verse, was heißt das, was ist Sprechen in Sattva? Oder Gedanken. Wie kann ich in Sattva denken? Andere mit Wohlwollen behandeln, Tugenden entwickeln und Aktivität und Inaktivität balancieren. Ja, interessanterweise haben sich, das habe ich festgestellt, das wusste ich gar nicht vorher, aber es haben sich auch schon andere Psychologen mit Sattva beschäftigt vor mir. Also einer, den kennt ihr vielleicht auch, der Dira Govinda, der hat einen Fragebogen auch entwickelt zu den Gunas, der auch jetzt in Amerika von dort, wo die Gruppe noch ab und zu mal untersucht wurde und mit benutzt wurde für Studien. Und es gibt aber auch andere Inder, die zu den Sattva-Ratas und Tamas geforscht haben. Und was die ja hauptsächlich untersucht haben, ist, dass sie Sattva gemessen haben bei Menschen und andere Eigenschaften und dann geschaut haben, wie die zusammenhängen. Also einfach nur, wenn jemand Sattva hat, was hat er dann typischerweise noch alles so? Und die typischerweise, die er so noch hat, die stehen hier um Sattva drum herum, und die er eigentlich nicht hat, die stehen hier drüben. Und bei Sattva sind das sehr viele positive Dinge, wie ihr seht, also positive Emotionen, spirituelle Erfahrungen. Also Menschen mit starkem Sattva sind freundlich, interessieren sich für andere, andere sind verträglich in Beziehungen, erfahren körperliches Wohlbefinden, haben ein hohes Ausmaß an Disziplin, Offenheit und Gewissenhaftigkeit, und auch korreliert oder hängt sogar zusammen mit Intelligenz, dem Kurzzeitgedächtnis und der Konzentration. Also mit höherem Sattva konnten Menschen sich besser konzentrieren und auch besser Dinge merken. Was die kaum hatten, war Neurotizismus, das ist noch so ein Begriff aus meinem Vortrag vor den Psychologen, das ist so, man könnte sagen, psychische Auffälligkeit vielleicht, Aufmerksamkeitsprobleme, eine Anfälligkeit für Stress ist gering bei Sattva, Angst sind geringer, Depressionen ist geringer und auch Minderwertigkeitsgefühle sind geringer. Und bei Rajas und Tamas war das sehr ähnlich, was da korreliert hat. Also positive Zusammenhänge waren beim Tamas und beim Rajas psychische Labilität oder Auffälligkeit, somatische Probleme bei Tamas, Minderwertigkeitsgefühle, Misstrauen, eine Anfälligkeit für Stress, eine Impulsivität, Angst, Ärger, Deprimiertheit. Und beim Rajas alles ähnlich. Auch eine Unfreundlichkeit und eine psychische Belastung, Bluthochdruck war jetzt typisch für Rajas, was man sich vielleicht auch so denken konnte. Und was mit Rajas und Tamas überhaupt nichts zu tun hatte, waren positive Dinge wie Offenheit, positive Emotionen, Disziplin, Verträglichkeit, spirituelle Erfahrungen. Also man könnte sehen, es ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn jemand einen Rajas und Tamas stark hatte, dann hatte die Person eher mehr Probleme im Leben. Wenn Sattva stark war, weniger. So, das war sozusagen der Ausgangspunkt, und mein Doktorvater, der ist Professor für Forschungsmethoden, und der hat dann erstmal gesagt, also weil ich wollte eigentlich mal eine Studie machen und schauen, was passiert jetzt, wenn ich jemandem sage, wie man sich sattvisch verhält, kann ich dann feststellen, dass die Person im Leben sich danach besser fühlt und das Wohlbefinden gesteigert ist. Und er hat dann gesagt, aber er hat sozusagen, weil er Professor für Forschungsmethoden ist, einen hohen Anspruch an, wie wir das gemacht haben von dem Studiendesign und wie wir da was gemessen haben. Und die Guna-Fragebögen, die es bis jetzt gab, die waren alle in Ordnung, aber eben auch nicht so toll. Und dann wollte er, oder hat er vorgeschlagen, dass wir auch einen neuen Fragebogen zur Erhebung der Gunas mit entwerfen. Das haben wir dann auch gemacht. das heißt jetzt die Triguna-Skalen. Krishna hat schon gesagt, ich muss mir noch einen besseren Namen ausdenken, für, wenn ich das vielleicht an die Öffentlichkeit bringe, sowas wie Sattva-Profil oder was vielleicht so ein bisschen, wo Leute mehr mit davon anfangen können, als man einfach sagt, Triguna-Skalen klingt so ein bisschen holprig. Und die bestehen aus 120 Fragen. Also ich wollte euch auch sagen, wenn jemand Interesse hat, das mal auszufüllen, könnt ihr gerne machen. Ihr sagt, kann ich die euch auch per E-Mail schicken und dann kann ich das auch für euch mal auswerten. Was die messen auf 9 Teilskalen, eben was dominant ist bei jemandem in Gedanken, in Gefühlen. Also wie ich es euch vorher gezeigt habe, da in diesen Einzelbereichen messen die Gunas die Dominanz, die Skalen messen die Dominanz der Gunas. Ja, und von den 120 habe ich jetzt einfach mal 14 mitgebracht, um es euch zu zeigen. Das sind immer so Aussagen und dann sollte man immer beurteilen, trifft das zu, trifft es eher zu, trifft es teils zu, trifft es nicht zu, trifft es eher nicht zu oder trifft es nicht zu. Also nur, dass ihr ungefähr wisst.
Nochmal bitte.
Also ihr müsst euch jetzt nicht mitdenken, trifft zu, weil ich denke, wir können es jetzt nicht hier für jeden gleich. Ich dachte, ich zeige euch einfach die Fragen, damit ihr seht, dass ihr einfach einen Eindruck bekommt und dass wir vielleicht einfach mal raten, welche Frage welche Guna erhebt. Weil um jetzt für jeden eine Kurzerfassung zu machen, müsste ich euch 27 Fragen zeigen und die habe ich jetzt auch gar nicht alle mit, das würde, glaube ich, zu lange dauern. Aber die Fragen sind so, zum Beispiel, ich schiebe Aufgaben oft vor mir her. Und was man jetzt beurteilen muss, trifft nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft teils zu. Also eher nicht oder nicht, ne? Und also sozusagen so eine 5 Stufen oder trifft eher zu, trifft eher nicht, trifft ganz zu. Genau. Und ja, was sagt ihr bei ich schiebe Aufgaben von mir her, weil ich schon gut habe, ihr könnt einfach so Tamas, genau, ist klar. Ne? Meine Gedanken sind oft hektisch. Ich möchte andere beeindrucken. Ich bin meistens vergnügt. Wissen, dass Tumatra und Fortschritt verhilft, ist sehr wichtig. Ja. Ich bin häufig übermäßig aktiv oder bemüht. Spirituell gesehen sind alle Lebewesen gleich. Ja. Ich habe wenig Energie. Ihr habt es drauf. Wenn möglich, umgehe ich Aufgaben. Ja, genau. Beim Erfüllen meiner Pflichten gehe ich sehr genau vor. Ja. Ich fühle mich oft hoffnungslos. Ich bin anderen gegenüber tolerant. Ich helfe am liebsten, wenn ich auch davon profitiere. Auch wenn sich etwas nicht so entwickelt, wie ich es erwartet habe, fällt es mir leicht, die neue Situation als Gegebenheit anzunehmen. Ja, Punkt, Punkt, Punkt.
Also.
Dann haben bestimmt auch viele von euch haben diesen Fragebogen, glaube ich, auch ausgefüllt in unserer Studie. Also ich glaube, Krishna Chaitanya, du hast es, glaube ich, ausgefüllt, oder? Also, nee? Okay, also wir hatten uns mal drüber unterhalten. Aber das ist schon 2012, also schon 4 Jahre her, vielleicht weiß ich es auch nicht mehr. Da hatten wir so eine Online-Studie und haben dann, also insgesamt haben fast 800 Leute diese Fragen ausgefüllt. Man muss sozusagen schauen, wie wird das von allgemein verstanden. Also da gibt es so verschiedene Kriterien, die man erfüllen muss, deswegen mussten das so viele ausfüllen, damit eben auch möglichst viele das richtig verstehen und nicht falsch. Einige von euch haben mitgemacht, bin ich mir sicher, also meine Mutti. Genau. Und ja, und dann haben wir eben auch geschaut, also das muss man auch immer machen, dass man dann schaut, okay, wir wollen das Sattva-Wohlbefinden misst. Wie ist denn das jetzt, wenn ich Wohlbefinden messe bei jemandem? Misst das, also hängt das noch positiv zusammen? Also wenn man einen Fragebogen entwickelt, der jetzt Stress messen soll, aber die Person hat vielleicht was anderes, was mit Stress zusammenhängt, also Bluthochdruck gar nicht, dann stimmt irgendwas nicht an dem Stressfragebogen.
Darf ich mal kurz eine Frage stellen?
Ja?
800 Leute waren das, das waren aber nicht nur Devotees.
Nee, das waren
also Querschnitt.
Das waren hauptsächlich Yogis, also ich hatte so Flyer in Yoga-Zentren.
Ah, okay.
Und ganz wenig eigentlich nur Devotees, also vielleicht so 20, 30, 50 maximal, na 30 Devotees vielleicht so.
Ah ja, okay, aber Yoga-Praktizierende.
Genau, also das hing damit zusammen, dass wir halt diese spätere Studie auch mit Yoga-Praktizierenden machen wollten, einfach da ich dachte, dass die am ehesten doch freiwillig mitmachen. Und da wollten wir auch den Fragebogen auf Grundlage. Bevor ich jetzt zu technisch wäre, wollte ich es einfach nur zeigen, dass dieser Fragebogen eben auch in dem Sinne, wie es sein soll, zusammenhängt mit anderen Variablen. Also alle Menschen, die bei Sattva hohe Werte hatten, die hatten auch hohe Werte bei Lebenszufriedenheit, der Stimmung, positiver, gute Laune, Ruhe, Aktiviertheit, also Aktiviertheit im positiven Sinne. körperliches Wohlbefinden, Arbeitsengagement und was sattwische Menschen gar nicht hatten, waren oder weniger Deprimiertheit, Erregtheit, Energielosigkeit, Ärger, Stress und Mind-Wandering. Also Mind-Wandering hängt sehr mit der Meditationsforschung zusammen, dass man eben mitten am Tag so viel, ganz viele Tagträume hat und sich nicht konzentrieren kann. Und bei Radis und Tamas war es genau andersherum. Ja. Habt ihr bis hierher Fragen?
Was ich da total interessant finde, dass es eigentlich total Sinn macht, so jetzt einfach das mal ganz klar zu sehen, natürlich sagbar, dass das natürlich auch für mehr Lebenszufriedenheit sorgt. Mhm. Das ist einfach
ja.
So, ja, warum auch nicht?
Also, ja.
Das ist ja. Logisch. Also ja. Es ist interessant, das jetzt nochmal so ganz klar einfach auch zu sehen, so wie du es dargestellt hast.
Ja.
In der Klarheit.
Ja, und ja, ja. Dann der dritte Teil war. Oh, hallo, schön, dass du gekommen bist. Der dritte Teil war dann ein Training, was wie gesagt durchgeführt hat mit 24 Yogis, also 20 Yogis und 4 Devotis. Also Malini war mit dabei, Nandini war ein bisschen mit dabei. Hallo Nandini. Wer denn noch? Julia, die ist gerade nicht, die ist in Golo gegangen. Und bestand aus 8 Sitzungen und ich habe versucht, eben so viel wie möglich aus allen Lebensbereichen hereinzupacken, wie man in diesen verschiedenen Lebensbereichen Sattva entwickeln kann, damit eben jeder was mitnehmen kann, was für ihn persönlich gerade stimmig ist oder gerade für ihn gefehlt oder gepasst hat. Also es war wie so ein Buffet und jeder konnte sich so nehmen, was ihm persönlich vorangebracht hat. Und die erste Sitzung haben wir uns mit Meditation beschäftigt, haben wir eine Mantra-Meditation gelernt und haben sie alle auch eine Neem-Japa-Mala bekommen, die 108 Verse. Und die Aufgabe war, dass sie jetzt für die ganze Dauer des Trainings jeden Tag eine Runde chatten sollten. Das Mantra, kann ich Ihnen gleich zeigen, das war Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityor Mamritam Gamaya. Verweile nicht im Unwirklichen, sondern gehe zum Wirklichen. Verweile nicht in der Dunkelheit, gehe zum Licht. Verweile nicht in der Sterblichkeit, sondern gehe zur Unsterblichkeit.
Das haben die auf der Verwandte auch getätigt.
Genau, ja. Und das dauert, eine Runde dauert ein bisschen länger als beim Maha-Mantra, weil es ja ein bisschen länger ist als das Mantra.
Ja.
Aber so eine Runde dauert ungefähr 10 Minuten und die sollten so jede eine Runde tätigen für diese 8 Wochen oder auch.
Wie heißt das Mantra?
Ist das
von? Das Mantra? Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityor Mamritam Gamaya.
Ich dachte, das gibt so einen Namen.
So. Also viele Yogis kennen das wird anscheinend auch in Yoga-Zentren oft gesungen vor dem Yoga oder nach dem Yoga, ne?
Das ist meines Wissens aus der Brihadaranyaka Upanishad.
Ja, ich habe es aus dem Buch von Gerade und dir aufgenommen. Genau. Da habe ich alle Mantras durchgeblättert und geschaut, was würde passen. Ja. Und dann hatten wir in diesen anderen Sitzungen auch immer 10 Minuten, am Anfang 10, 15 Minuten Kirtan mit diesem Mantra. Und da war ich erst ziemlich nervös, weil ich gedacht habe, mal sehen, wie das klappt. Weil mitsingen ist ja bei Deutschen manchmal ein bisschen schwierig. Aber das hat, also ich war total überrascht, wie gut das geklappt hat. Die fing dann an, das aufzunehmen, damit sie es zu Hause mitsingen können. Und also es war, und wir hatten niemanden mit Langerspieler. Ich habe nur noch Harmonium gespielt. Also so musikalisch ansprechend war es eigentlich nicht, fand ich. Aber immerhin, die haben das positiv aufgenommen. Und dann haben wir uns eben beschäftigt damit, wie kann man Sattva in Gedanken kultivieren, wie kann man seine Erholungsfähigkeit steigern, wie kann man sattvisch arbeiten, wie kann man seine Willenskraft stärken.
Was habt ihr gesucht für Mantra? Dasselbe?
Genau, okay. Genau das Gleiche. Ja, damit das
und zu all diesen Sachen, Regenerationskompetenzen, Sattva zum Arbeitsstil, hast du so Empfehlungen dann sicherlich gegeben?
Genau. Oder Gruppenarbeiten haben wir gemacht, sodass das jetzt nicht nur ein Vortrag war die ganze Zeit, sondern. Und dann sattvische Entscheidungen treffen, hatten wir auch eine Sitzung, wie kann man innere Unsicherheiten aufklären. Und sattva im Umgang mit anderen, da habe ich den Menschen so eine ganz grundlegende Kommunikationsstrategie beigebracht und auch Dinge zu aktiven Zuhören. Ich hab jetzt gedacht, für euch ist es wahrscheinlich spannend, vielleicht zu sehen, was wir da gemacht haben, und habe jetzt so 5 Folien mit so den 5 Kernpunkten aus dem Training mitgebracht. Okay, ich sehe nichts, das ist noch nicht zu lang.
Dann machen wir weiter. Ich bin total aufmerksam.
Okay. Ja, also die Meditation hatten wir schon. Das erste, also so der erste Punkt, mit dem wir angefangen hatten, nach Sattva in Gedanken war, ein Leben in der sattwischen Balance, ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wie man sozusagen seinen Tagesablauf, seinen Wochenablauf, seinen Monatsablauf, seinen Jahresablauf, so generell sein Leben so gestalten kann, dass man Sattva in seiner Balance von Aktivität und Inaktivität hat. Und da hatte ich zur Veranschaulichung hier dieses Diagramm gezeigt. Das zeigt also Anspannung und Entspannung und dann immer, wie jemand sich zwischen diesen zwei Polen verhält. Wenn man jetzt starkes Ratas hat, dann ist man eigentlich fast immer angespannt. Man hat nie Erholungspausen, man ist immer so auf Achse. Und was natürlich dann irgendwann passiert, ist, dass man abfällt in die Erschöpfung. Früher oder später kann man das nicht mehr aufrechterhalten. Und also Psychologen würden dann hier vielleicht auch sagen, das ist dann der Burnout-Zustand, wenn es jetzt ganz schlimm ist. Und beim Sattva ist es genau andersrum. Man ist eigentlich immer so ein bisschen fast schon, also schon weniger als entspannt, also so träge. Und wenn dann aber irgendeine Deadline kommt oder irgendwann man irgendwas machen muss, dann hat man nur noch Stress. Also man kann dann gar nicht mehr so in einem normalen Rahmen tätig sein, sondern muss dann richtig durchpowern, um das noch schnell einzuholen und zu schaffen. Und Sattva heißt eben, dass man immer so einen Wechsel hat zwischen Anspannung und Entspannung und in kleinen Schritten vorankommt mit seinen Zielen, aber auch immer wieder in die Entspannungsphasen geht, um seine Kraft nicht zu sehr zu erschöpfen. Und das könntet ihr jetzt sagen, das können zum Beispiel kleine Pausen sein während des Tätigseins, während des Tages, dass man immer mal eine Pause macht. Dann kann es auch sein, dass man abends dann eben eher ruhige Tätigkeiten macht. Oder auch, dass man am Wochenende sich mal Zeit nimmt für einen Spaziergang oder mal eine Woche zum Retreat geht während des Jahres. Also ist egal, in welchem so einen größeren Zusammenhang. Hauptsache, man kommt immer wieder in diese Spannungsphasen. Achso, ja, und bei der Tamas, ja, die Stressblase. Ja, das war sozusagen das eine große Thema zum Thema Regeneration und Aktivitätsniveau, Arbeitsstil. Dann noch ein anderes Kernthema war, dass wir Willenskraft behandelt hatten, und das war so ein Thema, das war sehr, haben alle drauf gewartet, bis das endlich kommt. Ich dachte, ich bringe das mal schon mit. Das war irgendwie so ein Brenner, der hat die Menschen interessiert. Und hatten wir erst besprochen, ja, wie kann man Tamas eigentlich erkennen? Also woran kann man merken, meine Willenskraft ist gerade völlig erschöpft? Und hatte ich ein paar psychologische Bücher dazu studiert, und die Kernessenz war eigentlich, dass man, also wenn wir durch das Leben gehen, haben wir immer so einen inneren, also die Psyche, die filtert, also der Geist wird mir vielleicht, als würde ich sagen, der filtert ja so die Wahrnehmung und baut ein inneres Bild von der Welt in uns auf. Und je erschöpfter wir sind und je mehr wir im Tamas sind, desto schlechter funktioniert dieser Filter. Vielleicht auch, können wir auch Teilaspekt der Buddhi und vielleicht auch dem Buddhi sagen. Also das Bild, das dann von der Welt gebaut wird, das stimmt dann nicht mehr so gut. Also das ist dann oft übertrieben. Und die Welt wirkt dann auf uns intensiver, wir haben stärkere Gefühle und Wünsche, und das ist in dem Sinne eine doppelte Herausforderung in Bezug auf das Thema Willenskraft, weil man dann auf der einen Seite nicht die Willenskraft hat, seinem Ziel zu folgen, schon generell, und auf der anderen Seite sich aber auch mehr durch die stärkeren Gefühle und stärkeren Wünsche auch mehr angezogen fühlt, die Dinge zu tun, die man vielleicht eigentlich gerade nicht machen wollte. Und auch Entscheidungsschwierigkeiten sind auch ein Anzeichen von Tamas. Und zur Verdeutlichung habe ich euch mal diese beiden Bilder mitgebracht. Also das linke, könnt ihr sehen, das ist ein bisschen blasser, und das ist so, wie es vielleicht, wenn ihr diesen Sonnenuntergang, wenn ihr den jetzt mal früh hypothetisch sehen würdet, dann würde der vielleicht so aussehen. Also das ist sozusagen das sattwische Bild von diesem Bild. Und wenn ihr das aber, wenn ihr total erschöpft seht, diesen Sonneneingang, dann seht ihr, dass das viel stärker ist, diese Farben, also das ist viel intensiver. Und das soll eben das ausdrücken, dass die Welt dann irgendwie intensiver wird, dass man stärkere Wünsche hat, mehr Schwierigkeiten hat, sich selbst zu steuern oder die Dinge zu tun, die man sich eigentlich vorgenommen hatte zu tun. Guckt alle ziemlich nachdenklich. Vielleicht habe ich jetzt so einen Schass aufgemacht und versucht, zu kurz zu erklären.
So. Das Bild, das Matte, ja. Das sieht nicht so wirklich aus, ich glaube nicht. Oder?
Was?
Also das hat so ein bisschen, was macht es halt, also ein Filter drauf ist. Oder?
Also eigentlich habe ich das hier verstärkt. Also, aber sag mal so, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also wenn ihr sagt, das hier finde ich viel schöner, das heißt nicht, dass ihr zum Tana reingefunden habt. Es geht nur darum, dass halt das Leben anstrengend und intensiv Hinweis in den Kamas. Ja, ich glaube, die Verwirrtheit kommt dadurch, dass man denkt, okay, wenn ich in Zweifel bin, dann sehe ich auch alles klarer.
Ja.
Und wenn ich verwirrt bin, dann sehe ich alles so mehr undeutlich. Oder
aha.
Aber ich glaube, das ist auch durch, weil es so auf dem, durch den Beamer vielleicht sieht man das ein bisschen mehr.
Ist das hier Mathe?
Mathe als...
Mhm. Okay, also falls das so ist, das sollte auch nicht sein. Das
war ein Computerbildschirm.
Ja, das kann sein. Also eigentlich sollten die sich nur in der Farbintensität, also sonst muss meine Absicht unterscheiden. Ich habe das jetzt mitgebracht, weil eine von den Seminarteilnehmerinnen, die ist jetzt noch mit mir im Kontakt und hat mir eben vor einem Jahr oder so gesagt, dass sie immer noch manchmal an diese beiden Bilder denkt. Und da habe ich gestaunt und habe gedacht, zeige ich euch das auch mal. Das war anscheinend ein Eindruck, das vorher kommt. Ja, was kann man jetzt machen, um Sattvisch mit seiner Willenskraft oder seinen Willenskraft zu stärken und Sattvisch damit umzugehen? Jetzt leider sieht man jetzt gerade nicht, hier ist eigentlich nur ein Kreis drumherum und da steht Motivation oder Zielideen. Also das ist diese Kreise zeigen, wie viel Motivation wir haben oder wie viele Ideen wir für Ziele haben. Und dann gibt es hier einen kleineren Kreis, da steht Kraft, Ziele umzusetzen. Und die Idee ist, dass diese Kraft, Ziele umzusetzen, das ist innerhalb dieses großen Kreises unsere Motivation oder Ideen, was man alles mal so machen könnte mit unserem Leben. Und ihr seht, dass diese Kraft, Ziele umzusetzen, halt viel kleiner ist als die Motivation oder die ganzen Ideen, die wir so haben, was man alles so machen könnte. Und das Problem, also viele Leute denken, dass sie eine schwache Willenskraft haben, aber eigentlich haben sie keine schwache Willenskraft, sondern sie gehen einfach falsch damit um. Also wie das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass man am 1.1. sich 100 Sachen vornimmt und ab dem 2.1. die alle auf einmal sofort umsetzen will. Und ab dem 3.1. ist man total erschöpft und kann nicht mehr und schmeißt die Liste wieder weg. Und was dann eben Psychologen empfehlen, ist, dass man von all diesen Zielen, die man hat, das sind mal noch die Ziele, die ich jetzt noch aus meinem Seminar damals hatte, zum Beispiel mehr Yoga machen, Sport treiben, eine Fortbildung machen, Schulden rückzahlen, mit Rauchen aufhören, weniger Überstunden machen, abnehmen, mehr Zeit für die Familie und Freunde, sich gesünder ernähren, ein Instrument lernen, weniger Fernsehen, alles so Ziele, die Menschen typischerweise haben. Bei euch werden bestimmt noch ein paar spirituellere Dinge mit dabei. Und dass man sich dann eben erst nur eins, also hier steht jetzt mehr Sport treiben drin, einfach eins erstmal aussucht und wenn man und das, also nur das eine, die anderen erstmal vergisst und sich nur auf dieses eine konzentriert und das umsetzt im Leben. Und wenn das dann wie so eine Gewohnheit geworden ist, dann kann man zum nächsten übergehen. Weil eine Gewohnheit, da muss man keine Willenskraft mehr aufbringen. Eine Gewohnheit ist einfach, also ihr kennt das bestimmt von früher, als Kinder wolltet ihr bestimmt alle nicht Zähne putzen. Aber jetzt, ich glaube, keiner von uns denkt drüber nach, oh, jetzt, also nur manchmal vielleicht, jetzt muss ich noch Zähne putzen, aber normalerweise greift man einfach zur Zahnbürste und putzt die Zähne. Also, und so ist es eben auch, wenn man irgendwas zum Gewohnheit gemacht hat, dann ist das, passiert es eben ohne Anstrengung von Willenskraft.
Das ist übrigens auch sehr, sehr, also ich habe das oft Menschen empfohlen, die an Depressionen leiden. Dass die, was also die tamasische Erscheinungsbild ist, dass die einfach anfangen, sich auf eine Sache zu richten, wie ein regelmäßiger Morgenspaziergang in der frischen Luft. Und also nur zum Sagen, ich habe so viel Erfolg gehabt, ich könnte eine Klinik aufmachen. Nur mit dieser einfachen Empfehlung.
Das macht Sinn, weil das so eine Regelmäßigkeit von Sattva in den Tagesablauf hineinbringt.
Ja.
Wir haben dann noch mehr Willenskraft gemacht, aber ich gehe jetzt mal zum nächsten Kernpunkt, das waren Sattva in Gedanken. Man kann es jetzt leider, ich lese einfach mal vor, da habe ich erstmal ich bin ausgegangen von zwei, das waren ja Yogis, zwei Aussagen aus dem Patanjali Yoga Sutra. Einmal, die Bewegungen der Psyche sind entweder förderlich oder hinderlich, also auch ein Part des Yogas. Und wenn man von negativen Gedanken geplagt wird, dann sollte man Gedanken üben, die ihnen entgegenwirken. Das war so der Kerngedanke und das war auch das, was wir dann hauptsächlich gemacht haben. Haben wir eben geübt, wie kann ich negative Gedanken überhaupt erkennen, weil oft ist das überhaupt erstmal die Schwierigkeit zu erkennen, dass die Welt, wie Sachin Asam gesagt hat, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern die ist so, wie wir sind. Was heißen will, wir sehen die Welt ja immer durch unsere Augen. Und da haben wir erstmal geübt, erstmal Bewusstheit dafür zu kriegen, dass die Dinge ja nicht so sind, wie sie sind, sondern so, wie wir sie machen. Und dann, wie man eben dann damit umgehen kann, wenn man die Neigung hat, Dinge schlechter oder stressiger zu machen, als sie sind. Und ich hatte auch dann, ich habe es einfach euch noch mitgebracht, so Empfehlungen aus den Schriften, wie man Sattva in Gedanken oder was Sattva in Gedanken bedeutet. Immer, dass man in allem das Gute sieht, das Leben als Lernerfahrung sieht, was auch in den Yoga-Sutras als dieses erste Yama in Reinheit bezeichnet wird. Dass man in dem ganz gewöhnlichen Wunder entdecken soll. Wir könnten uns vielleicht sagen, dass man in den gewöhnlichen Aktivitäten das Wunder von Krishnas Dienst erkennen soll. Den Lauf der Dinge zu vertrauen, als Devotee würde man vielleicht sagen, Krishna zu vertrauen. Dann Dinge so wahrzunehmen oder anzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu verurteilen oder immer ändern zu wollen. Seine Gedanken mit dem Einklang mit der Realität und der Wahrnehmung anderer halten. Gewohnheitsmäßiges Klagen und Kritisieren soll man aufgeben. Und von der Perspektive des Atmans sehen oder eben auch aus der Rückbesinnung auf das Atmen oder die Seele Kraft schöpfen.
Kann ich mal kurz dazwischen fragen? So die Dinge anzunehmen, wie sie sind, kann das nicht auch dazu führen, dass man einfach faul wird? Dass man sagt, läuft schon oder so.
Ja.
Wie kann man das unterscheiden?
Psychologen unterscheiden zwischen annehmen und hinnehmen. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist das Hinnehmen, ne? Dass man einfach sagt, und annehmen heißt, ich nehme es an und jetzt schaue ich mal, was ich damit mache. Weil wenn man es nicht annimmt, dann verbringt man erstmal eine Stunde damit, sich aufzuregen. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, warum passiert das immer mir? Also, dass man das erstmal sagt, nee, das ist nie passiert, das gibt's, ja, das gibt's. Und das sozusagen anzunehmen. So verstehe ich das auch.
Ist das quasi radikale Akzeptanz?
Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, wenn ihr nie gehört.
Also, ja, ist so ein Begriff, dass man eben Dinge...
Radikal alles anzunehmen?
Ja.
Würde ich sagen, ja. Ja. Und dann ganz zum Schluss habe ich euch noch was aus der letzten Sitzung mitgebracht, Sattva in Beziehungen, da könnte man so viel machen. Und ich habe dann einfach gedacht, Sattva heißt ja, dass man anderen, erstmal, dass man anderen dienen möchte und anderen, wie ich schon vorhin gesagt habe, einen Beitrag zum Leben anderer leisten möchte. Und oft ist man sich manchmal gar nicht so bewusst, wie man im Verhalten mit anderen rajasisch oder tamasisch ist. Und habe dann einfach ganz normale Gesprächssituationen geübt mit den Menschen und wie man im Gespräch sozusagen die grundlegendste Einheit des menschlichen Austausches Sattva üben kann. Und da haben wir ganz zum Anfang, das ist auch das Einzige, was ich euch jetzt zeigen werde, das wird sonst zu lang werden, aktives Zuhören geübt und dazu auch die Hindernisse vom aktiven Zuhören kennengelernt. Das macht doch der Rosenberg in seiner gewaltfreien Kommunikation, das haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Aber eben auch andere Psychologen, das ist eigentlich was ganz, sag ich mal, selbstverständlich, also was normal psychologische Methode. Weil beim Rajas ist es oft so, dass man, dass halt der Fokus eher das, was kann ich bekommen? Und im Gespräch ist dann auch eher der Fokus, was kann ich jetzt von dem anderen bekommen? Und das ist dann natürlich auch die Aufmerksamkeit des anderen. Wenn in jedem Gespräch ist es normal, dass der eine mal spricht, der andere mal zuhört und dass die Aufmerksamkeit immer von Person zu Person wechselt. Aber wenn man eben sehr, sehr viel Rajas hat, dann merkt man nicht, dass man eigentlich in Gesprächen immer bei sich ist und dass man in Gesprächen andere immer mit sich selbst beschäftigt und nie irgendwie den anderen zuhört oder in das Leben der anderen hineingeht. Und im Tamas ist man einfach unsensibel und oft sind Rajas und Tamas ja auch gemischt, also das ist dann so ein vermischtes Paket zwischen Unsensibilität und, sag ich mal, Selbstabsorbierung, würde man vielleicht sagen. Und dieses aktive Zuhören ist eben so ein schönes Werkzeug, um das zu überwinden und die Aufmerksamkeit den anderen zu schenken und den anderen den Fokus vom eigenen, sozusagen von dem eigenen, was man bekommen kann aus der Beziehung, auf das, was man geben kann, zu lenken. Und Psychologen beschreiben auch so schön, dass man eben durch Zuhören anderen helfen kann, mit tieferen Ebenen ihres Selbst in Kontakt zu kommen. Am besten Fall vielleicht auch so der Stimme von Krishna am Herzen. Weil je mehr jemand einem was schildern kann und was er durchgemacht hat, desto tiefer geht er dann in der Erfahrung hinein. Und einfach nur, dass jemand anders zuhört, hilft einem dann,
selbst zu reflektieren.
Genau, zu reflektieren, tiefer zu gehen. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erfahren, dass ihr ein Problem hattet und einfach nur, nachdem ihr es jemandem erzählt habt, war es plötzlich weg, obwohl die andere Person vielleicht gar nichts gesagt hat. Und das ist sozusagen das, was wir da geübt haben, dass man, weil das ist sowas Einfaches, das kann eigentlich jeder. Und man kann sein Leben so viel verbessern, indem, wenn man das übt. Und da hatten wir dann noch so eine kleine Gruppenübung dazu. Ich habe euch jetzt einfach mal so die Hindernisse zum aktiven Zuhören mitgebracht. Und es geht jetzt gar nicht so darum, jedes einzelne der Hindernisse irgendwie kennenzulernen und dann zu vermeiden, weil manche von den Dingen sind auch gut. Aber was hier ganz wichtig ist, ist dieses Wort vorzeitig. Also dass man sozusagen vorzeitig anfängt, die Person zu irgendwas aufzufordern, die zu warnen vor etwas, die zu moralisieren oder irgendwie zu beschwören, Vorschläge auch zu machen. Das ist ja alles generell nicht schlimm. Deswegen sprechen ja auch manchmal andere mit uns, weil sie einen Vorschlag haben möchten. Aber wenn man den sozusagen sofort bringt, dann war der Dienst, den man der anderen Person gemacht hat, sozusagen nicht so wertvoll. Auch loben, beschimpfen, das zu interpretieren. Und ich habe, damit ihr das vielleicht einfach noch mehr versteht, was damit gemeint ist, habe ich euch so einen Dialog aus einem Psychologie-Lehrbuch von bekannten Psychologen aus England mitgebracht und fand ihn sehr eindeutig. Und hier sind ein paar von diesen Hindernissen mit drin. Vielleicht erkennt ihr ein oder zwei, welches ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, ihr bekommt einfach so ein Gefühl dafür. Und es ist jetzt ein Dialog und der geht ziemlich schnell hin und her und ich bemühe mich jetzt mal, das so zu lesen, dass ihr merkt, wann der Wechsel ist. Und Person A sagt, ich weiß einfach nicht, ob ich ihn verlassen soll oder nicht. Und Person B sagt, du solltest das tun, was du für das Beste hältst. Dann sagt Person A, ja, aber das ist es ja, ich weiß eben nicht, was das Beste wäre. Dann sagt Person B, doch, das tust du im Herzen. Und dann sagt Person A, ja, ich fühle mich irgendwie so gefangen in der Beziehung. Und Person B, hast du schon mal über eine Pause nachgedacht, eine zeitweilige Trennung, um zu sehen, wie es dir dann gehen würde? Dann sagt Person A, ja, aber ich liebe ihn und es würde ihn so verletzen, wenn ich jetzt gehen würde. Und Person B, aber wenn du es nicht machst, könnte es sein, dass du dann dein Leben verschwendest. Und Person A, ja, ist das nicht so ein bisschen egoistisch? Und Person B, das ist einfach das, was du tun musst, um für dich zu sorgen. Und Person A, ich weiß nicht, wie ich das schaffen würde. Und dann Person B, ich bin mir sicher, dass es dir gut gehen wird. Das war der Dialog. Ihr seht, die Person hat gleich am Anfang, du solltest das tun, was du für das Beste hältst, also ein Befehl oder eine Aufforderung gegeben. Was war noch? Beratungsvorschläge gemacht, gleich bevor die Person überhaupt in die Erfahrung überhaupt hineingegangen ist und das ganze Problem überhaupt besprochen wurde, ist die Person gleich sozusagen zu diesen Dingen gekommen, vorzeitig. Ohne aktives Zuhören zu praktizieren oder zu üben. Habt ihr bis dahin Fragen? Dann würde ich euch noch in 3 Minuten den Rest der Studie zeigen.
Ja, also auf alle Fälle. Ich hab etwas, aber das würde ich gerne zum Ende sagen.
Mhm. Okay. Raoul?
Ich habe nochmal so eine Frage, und zwar, das wirkt so ein bisschen nüchtern, eigentlich so, wenn man das System so nimmt, sehr nüchtern und so ein bisschen mechanisch.
Du meinst jetzt das hier?
Also das auch, was davor kam, also diese Art und Weise, wie man sozusagen zum Beispiel mit seinen Gedanken umgeht, wenn du schlechten Gedanken hast, mach einfach einen guten Gedanken. Mhm. Also ich finde das interessant, weil es nimmt so ein bisschen die Emotionalität heraus, die auch ein Problem ist. Aber was ich mich noch so frage, ist so, ob du auch so was zum Kern, zum Motiv.
Ja, das war auch eine Frage.
Es war so ein bisschen so, es hat erinnert an sowas wie das Glas ist halb voll oder halb leer, so existenzialistische Sichtweise, ne? So wie das, aber so, das würde mich nochmal interessieren, ob du da auch so halt an den Kern dann noch gehst, von dem Motiv von den Menschen, was er dann wirklich den Menschen antreibt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr spannend und
also,
sehr klar.
Ja. Es ist halt so ein, das war so für mich auch so ein Thema, wie tief gehe ich jetzt gerade so in spirituelle Sachen. Und für mich war wichtig, dass das halt nicht zu tief geht, weil ich sehe, das ist so ein, für jemanden, der spirituell interessiert ist, aber vielleicht noch nicht spirituell genug interessiert ist, um jetzt gleich Bhakti Yoga zu praktizieren oder andere spirituelle Vorgänge. Und dass die Menschen trotzdem was Positives daraus entnehmen können für ihr Leben, weil das ist ja auch so das, was in dem Guna-Ansatz drinsteckt. So, da so kannst du dein Leben verbessern und für Spiritualität öffnen. Aber das zwingt, oder sagen wir, das zwingt einen jetzt nicht unbedingt dann tiefer zu gehen, wenn man das nie möchte. Und dann sozusagen, da ich das eben eher so als Einstiegsprogramm sehe, habe ich das versucht, da bin ich jetzt auf Motive nicht eingegangen. Es hatte mich auch einmal einer gefragt in dem Training, so, naja, wenn die Motive auch entsprechend der Gunas ausfallen, warum machen wir die dann nicht mal was zu den Motiven? Mhm. Aber das wäre ein Seminar für sich oder es wäre ein Leben für sich. Das ist sowas Tiefes, was motiviert mich im Leben?
Ja, es war nur die Frage, ist nur deswegen gekommen, weil ich mir überlege, wenn ich das Motiv, wenn ich mein Motiv habe, dann ist das sozusagen das danach zieht. Oder ob man nicht, oder ist jetzt eine wirklich.
Auf jeden Fall.
Also das kann man wahrscheinlich bis auf den Abend füllen, dieses Thema, dann, aber
war mir nur so. Was ist zuerst da gewesen? Genau. Ja, klar.
Was ist im Endeffekt vielleicht auch immer noch wichtiger? Oder was hat dann irgendwann eine Priorität?
Man könnte auch sagen, dass man dadurch zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel mehr aktives Zuhören zu praktizieren, dann ändern sich auch die Motive da. So kann man es vielleicht auch argumentieren, in kleiner Art und Weise, dass man sich erstmal überhaupt bewusst wird, ah ja, ich möchte eigentlich in Gesprächen anderen dienen und nie nur nehmen.
Stimmt, ja.
Und das andere mit diesem Glas halb voll, halb leer, da haben wir halt zwei ganze Sitzungen dazu gehabt, und das habe ich jetzt alles so, aber es ist auch so eine Frage, die oft Leute haben, ja, positives Denken, man kann nicht einfach eine rosa-rote Brille aufsetzen und das ist auch nicht das, was gemeint ist, sondern man soll halt wirklich negative Verzerrungen entfernen. Das sagen sowohl Psychologen als auch die Yoga-Tradition. Ja. Ich würde jetzt, oder, ja?
Zwei, drei Beispiele für aktives Zuhören, weil das war jetzt ein Beispiel, das nicht macht.
Ja, dann, sagen wir so, in dem Seminar haben wir das dann geübt, so. Aber dann war jeder mal dran, da waren immer drei Gruppen, einer hat zugeschaut, und die anderen beiden haben sich unterhalten und dann hat die Person, die zugeschaut hat, Feedback gegeben, wie die andere Person zugehört hat. Dann habe ich aber auch noch mehr so Tipps gegeben, wie man das ausdrücken kann, dass man zuhört. So. Man kann ja auch einfach so nebenbei das Gemüse schneiden und die andere Person denkt, okay, jetzt brauche ich nicht weiterreden, die hört ja nichts für die Person. Also, das habe ich jetzt alles weggelassen, weil das den Rahmen hier sprengen würde.
Meine Frage ist noch, im Prinzip, wenn man das jetzt so nimmt, was du da intensiv reingeht, könnte man sich eigentlich den größten Teil von irgendwelchen Therapien und auch von den ganzen Gesundheitsgeschichten sparen, oder?
Ist eigentlich genauso auch gedacht, so habe ich es auch in dem psychologischen Umfeld präsentiert, dass es so eine Art Prävention ist für psychische Krankheiten. Also steckt auch sehr viel drin von Stressmanagement und anderen psychologischen Ansätzen, die genau auch dazu gedacht sind. Also ja. Und also es sei denn, man hat ein gravierendes Problem. Also eine der Teilnehmer ist in das nennt sich ein kritisches Lebensereignis erfahren, also eine Scheidung. Und bei der Person hat das dann zwar trotzdem geholfen, aber es wäre nie genug gewesen. Man hätte noch mehr machen müssen, mit der Person zu helfen, ist zu der Spannung. Also weil die Person hatte schon alleine dort Schwierigkeiten, aktiv zuzuhören und mitzumachen, weil es einfach so, wenn jemand so aufgerüttelt ist im Leben, also es ist kein Heilmittel für alles, es ist einfach so.
Ja, aber das habe ich mich auch gefragt, wie es zum Beispiel ist eine Depression, die irgendwelche chemischen Ursachen haben oder sowas.
Ja, da muss man natürlich dann schauen, inwieweit das hilft, inwieweit man Medizin. Ich zeige euch das nur, ich mache es kurz, weil es ist wahrscheinlich nicht so super interessant wird, aber ich dachte einfach nur, um es abzurunden, zeige ich euch noch kurz die Studie. Also wir hatten hier einen Zeitraum von 82 Tagen und vier Gruppen und die haben alle immer eine Woche später angefangen. Das hat einen bestimmten technischen Grund, weil dann kann man eben zeigen, okay, die Gruppe, die verbessert sich hier schon, während die sich noch nicht verbessert. Also es kann nicht daran liegen, dass wir gerade einen neuen Kanzler gewählt haben, dass es denen besser geht, sondern weil das Training gewirkt hat. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Und die Personen haben an allen von diesen Tagen ein kleines Protokoll ausgefüllt, das die Guna bei denen gemessen hat. Und auch noch gab es eine Messung vorher, die sehr umfangreich war, eine zwischendrin und eine ganz zum Schluss. Und dann noch eine 3 Monate danach und eine 6 Monate danach. Und dann haben wir geschaut, wie war. Also unser Ziel war, dass es vorher so ist, dass sozusagen, also hier ist die Null, ne? Und das Sattva vorher weniger ausgeprägt war. Dann mittendrin ein bisschen besser und dann ganz zum Schluss eine positive Ausprägung da war und dann, dass das stabil bleibt bis die 6 Monate nach dem Training. Das war die Hypothese. Und dieses Muster an Daten haben wir gegen die tatsächlichen Daten geprüft. Und da kriegt man, das nennen Psychologen Effektgrößen. Und diese Effektgröße ist eine Zahl von minus 1 bis plus 1. Minus 1 heißt, genau das Gegenteil ist passiert von dem, was wir wollten. Und plus 1 heißt, dass es genau das passiert, was wir wollen. Und wie ihr hier seht, haben wir alles von Punkt 9 also bei Radius und Tamas steht jetzt Minus, weil das andersrum passiert ist sozusagen. Radius und Tamas haben abgenommen, genau wie wir es wollten. Tamas hat, Sattva hat zugenommen und diese Effektgrößen sind alle sehr hoch. Also unter Psychologen ist die Studie sozusagen als eine Studie mit mittleren bis großen Effekten anerkannt.
Klasse.
Ja, fand ich auch. Dass es geklappt hat, man weiß es ja nie, ob es klappt. Ne? Also, es kann ja auch sein, dass die Leute alle sagen, es war super, aber dann da zeigen die Daten das nicht.
Ich habe eine Meditation gemacht und während dieser Meditation ein Diagnostikinstrument mitlaufen lassen und hatte mir erhofft, dass in der Meditation also zumindest gezeigt würde, dass die Leute von einem bewegten Bewusstsein zu einem gelassenen Bewusstsein kommen. Das blöde Ding hat nichts gezeigt.
Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Ja. Das ist schwierig. Das war auch ein Grund, warum ich 1000 Sachen gemessen habe. Also ich habe Lebenszufriedenheit gemessen und Stress und also deprimiert halt ganz viele Sachen, weil ich dachte, irgendwo wird sich hier eine Verbesserung zeigen. Und die, also wir hatten, das waren die Gunas. Dann gab es hier noch eine andere Art, das zu messen. Hier seht ihr rechts diese ganzen einzelnen Tage und immer wie die Personen das eigentlich ausgeführt haben. Das ist jetzt für eine Gruppe gemittelt, das sind 8 Leute, da habe ich den Durchschnitt sozusagen gebildet. Das hier vorne ist, bevor das Training anfing, immer Sattva, Rajas und Tamas, und hier hinten danach. Und ihr seht jetzt, bei Sattva geht es hoch. Sieht vielleicht jetzt nicht so toll aus, aber für eine Veränderung im Leben auf so vielen Ebenen ist es gut. Und bei Rajas geht es eben leicht runter und bei Tamas auch. Und das sind jetzt wieder Effektgrößen hier, das ist eine andere, also Effektgröße, die schon ab Punkt 5 als ein starker Effekt gewertet wird. Das heißt, Sattva hat sich bis auf bei Gruppe 1, wo eben diese Person mit dem kritischen Nebenereignis war, hat sich das auch positiv verändert, hoch und stark im Ausmaß und im Radius und Tamas eben in einem starken Ausmaß gesunken. Und ganz zum Schluss noch die anderen Variablen, also Lebenszufriedenheit, was hier noch, Gruppenstimmung, Ruhe, Energielosigkeit, Ärger, Deprimiertheit, Vitalität. Und was ihr hier seht, ist, dass die Negativen eben abgenommen haben und die Positiven haben alle zugenommen. Und was besonders auffällig war, ist, dass die Selbstregulation gestiegen ist, was ja auch eine sehr sattwische Eigenschaft ist, dass man eben die Dinge macht, die man machen will und dass man sich selbst so beobachten kann und steuern kann. Was auch sehr gut sich verbessert hat, war das körperliche Wohlbefinden und das Stimmungsniveau und die Vitalität. Und dann hatten wir noch ein ganzes Bündel, wie gesagt, ich habe hier gewissen, da hat von dem Stressfragebogen die Sorgenskala hat besonders gut abgenommen. Das heißt, die Menschen waren innerlich ausgeglichen, haben sich nicht ständig über alles gegrübelt. Anspannung hat abgenommen, Stress erleben insgesamt. Und dann das hier unten, das war sogar ein Persönlichkeitsfragebogen, wo wir eigentlich Psychologen sagen, dass die relativ stabil sind, und hat sich sogar die Persönlichkeitsfacette emotionale Stabilität ziemlich sehr verändert. Also die Leute waren emotional stabiler. Ja, ich fasse vielleicht so mal zusammen. Ja, da komme ich schon zur letzten Folie. Wie geht es jetzt weiter? Und hier seht ihr, ist eine super, super schlechte Qualität.
Ein bisschen Luft.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Also, wie geht es weiter? Und hier seht ihr etwas schlechte Qualität, eine eigentlich wunderschöne Webseite, die wir dank Bhavni haben. Könnt ihr auch gerne besuchen, www.sattva-zentrum.de. Da haben wir jetzt schon einiges Material reingestellt, so kurze Informationen zu was die Gunas sind. Dann haben wir einen Vortrag hochgeladen, den ich bei der Yoga Expo gegeben habe, der auch so eine Einleitung zu den Gunas ist. Das ist hier eine Guna-Checkliste, falls ihr das mal machen wollt. Das sind dann nur 27 von den 120 Fragen, wo man so mal schauen kann, ja, wie ist es bei mir mit den Gunas. Und ja, später kommen ja auch noch Veranstaltungen rein. Wir sind gerade dabei, die ersten zu planen. Also Nandini und ich haben jetzt einen Winterspaziergang gemacht und schon gedacht, wir fangen an mit so Mantra-Meditationsveranstaltungen. Haben auf deine Unterstützung gezählt, Moni. Und wir haben halt, also die Idee ist, dass wir Veranstaltungen anbieten, auf der Grundlage vom Guna-Modell, die Menschen helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Spirituell, persönlich. Und dass wir wie so ein Netzwerk arbeiten, mit verschiedenen Devotees zusammenarbeiten, die auch so eine Angebote anbieten und so uns gegenseitig ergänzen und so Menschen sich auch aussuchen können, was sie interessiert. Wir haben sogar gedacht, dass wir irgendwann auch so wie Einsteigerkurse für Bhakti Yoga anbieten könnten, wenn es sich eine Zielgruppe dafür ergibt. Das werden wir alles so ein bisschen austesten. Und unsere Idee war auch, dass wir so verschiedene einzelne Veranstaltungen haben, aber dann auch eine Art Veranstaltung, die sich die ganze Zeit das Jahr über regelmäßig durchzieht, damit die Menschen auch wie so ein Sadhana haben können und wie so eine Gruppe bilden können, sich treffen können. Und daran hatten, also da war jetzt so die Idee, dass es diese Mantra-Meditationsveranstaltungen sein können, wo wir eben wie Kirtan machen würden, aber sehr meditativ und sehr aufs Innere bedacht und ja. Muni mit Wiener hoffentlich so oft wie möglich. Und das, ja, so weit sind wir jetzt. Das ist bis jetzt ein Konzept und ein Traum und wir gehen das jetzt langsam an und hoffen auf eure Segnungen dabei. Und ich möchte mich auch an der Stelle noch bedanken für eure Unterstützung, dass ihr die ganzen ja, 5 Jahre waren das jetzt mit eurem Interesse und euren liebevollen Kommentaren und eurer Unterstützung, meine Mutti natürlich mit ihrer bedingungslosen Unterstützung meinem ganzen Leben.
Und Satchinan, das ist die liebenswürdige Mutti?
Ja, das ist meine Mutti, genau. Ja.
Und da hast du das Leben, den Körper von gekriegt.
Genau, Leben.
Genau. Weiter
in dein Leben. Genau, also vielen Dank, dass ich hier sitze. Und Satchinan Swami, vielen Dank, er ermutigt mich immer, meinem inneren Ruf zu folgen und den Mut dafür aufzubringen. Und Tushta Krishna, ohne den das bestimmt nicht hier so jetzt da wäre, wenn ich immer toleriert. Und ja, ich könnte jetzt fast jeden von euch, Beispiel Halini hat mich so unterstützt und ermutigt, ein Stipendium zu suchen. Und ja, jedes Gesicht könnte ich jetzt was sagen, denke ich. Aber vielen Dank. Ja, ich bin aber
also, ich wollte gerne etwas dazu ganz kurz sagen. Ich weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das sind ja sehr klare Konzepte, hinter denen eine Welt von Denken und Forschen und Lesen und Ausprobieren steht. Was mir aufgefallen ist, ist da, wie du zu der entscheidenden Frage Stellung genommen hast. Wie kann man Sattva stärken? Nicht? Das war eines der wichtigsten Fragen, nachdem der Zuhörer gemerkt hat, oh, okay, hier ist ein Modell, was sich damit befasst, ein Wohlbefinden zu erlangen, möchte er natürlich wissen, gut, was wird in diesem Modell angeboten, damit ich also ganz konkret, oder was kann ich ganz konkret machen, damit ich dieses Wohlbefinden erlange. Du hast dann darüber gesprochen, wie man Sattva stärkt und dadurch die anderen Eigenschaften eben reduziert. Ich weiß, dass das, also von meinem eigenen philosophischen Studium, dass das empfohlen wird im 11. Kanto des Bhagavatams wird gesagt, indem man Sattva stärkt, reduziert sich das andere. Auch in der Gita wird das gesagt. Und du hast denn, um das zu irgendwie zu analysieren oder sagen wir zu bekräftigen, von der, helf mir bitte mal, Karawane, wie wurde
das? Ressourcenkarawane.
Ressourcenkarawane gesprochen und von der Spirale.
Positiven
Spirale. Mir ist klar, dass bei diesem Vortrag, da bist du so durchgespurtet durch die Punkte. Aber ich möchte dir empfehlen, genau diesen Punkt, also richtig, richtig an dem zu arbeiten. Wieso ist es, dass ich dadurch, indem ich das Positive stärke, das Negative reduziere? Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, soweit ich das feststellen kann, zwischen östlicher Psychologie und westlicher. Also im westlichen ich weiß, da wird sehr oft das ausgebüßt, dieses Negative, wie kam es dazu, was für Muster stehen dahinter und oh, was sind die Ursachen und in der Kindheit, was kam, was hast du da Traumatisches erlebt, du armer Mensch, als dir ein Hund dich ansprang und dich zu Boden warf und die in den Allerwertesten bist und so. Also das ist richtig, da bohrt man und bohrt man und bohrt man, bis man das hat. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass wir hier das sehen. Und ich würde da unbedingt dir empfehlen, das ein bisschen auszubauen, weil es ist wirklich der entscheidende Knackpunkt. Ich lese gerade auch ein tolles Buch über Psychologie, westliche Psychologie aus dem Buddhistischen, was sehr, sehr nützlich ist, weil es eben auf genauso wie wir aus dem Sankhya-Bereich kommt. Das ist identisch, wie der Buddhismus das sieht und wie wir das sehen mit der Psyche und mit bestimmten Dingen, die wir tun können, weil wir aus der gleichen philosophischen Quelle unsere Informationen beziehen, im Sankhya, nämlich der Aufzählung der Elemente der Welt. Und ja, und da in diesem Buch tut der Autor, auch ein Psychotherapeut, sehr, meines Erachtens auch nicht genug, aber trotzdem, das macht er sehr klar, dass das ein Riesenunterschied ist. Und ich glaube, wenn man das eben, ich will mal sagen, beweisen kann oder ich muss unbedingt anfangen, mal wieder Deutsch zu sprechen, also unterminieren kann, untermauern kann, diese Behauptung mit richtigen Arbeit, dann kommst du unglaublich weit. Weil da könntest du auch angegriffen werden von westlich gebildeten Psychologen und da musst du angegriffen oder warum gleich so
nachgefragt.
Nachgefragt und zu Recht, weil eine ganze Tradition des wissenschaftlichen Forschens damit auf dem Spiel steht. Also, das ist der Knackpunkt. Also der einfach so, wieso ist denn das so? Nicht? Wieso ist denn das so? Denn in der Elektronik gibt es einen Satz, wer misst, misst, misst. Das ist vom Bereich der manches, der eine Kritik der Statistikforschern vorgeworfen wird. Du musst unbedingt den Knackpunkt erläutern. Und dann, weil solange das nicht stimmt, sind Messungen, ja, es gibt verschiedene Messungen, je nachdem mit was für Parameter man ansetzt. Und wenn man jetzt andere Parameter ansetzen würde, könnte es vielleicht anders aus. Also so ein richtig eingefleischter Wissenschaftler kann dich da auf die Hörner nehmen, dass du dich wunderst. Und da würde ich. Und das lässt sich aber, ich glaube, das lässt sich sehr gut zeigen, weil das ist wirklich der entscheidende Ansatz. Aber, also ich bin. Das ist jetzt nur eine kleine Fußnote zu einem Riesenbuch, was du geschrieben hast. Ja. Ich bin total begeistert, meine Herren. Wirklich total. Ich habe immer versucht, das in meinem Sattva-Modul zu machen, aber ja, mir fehlt halt die wissenschaftliche Methode, die du angewandt hast. Boah, das wird sehr, sehr weit kommen. Besonders ist dein Modell von Anfang an, also du hast das gleich mit dem Atmen, der Psyche und dem Körper klargestellt, ganz in dem ersten Bild, ja, absolut offen für Spiritualität, also absolut. Das ist wirklich, das ist kein verstecktes Herumdeuten, sondern absolut. Und dadurch, dass du so gut argumentierst und das alles aufbaust, weiß man ja, das ist keine Fanatikerin. Ich glaube, der Mangala ist eine denkende Person ohne Vampirzähne. Man hat da keine Angst. Also das ist von Anfang an das wirklich sehr, sehr gut. Habt ihr das gemerkt? Ist gleich? Hier ist das Bild, das unsterbliche Atman, was unberührt ist, glückselig und noch was?
Ewig.
Wie wird es?
Ewig.
Ewig, ja. Das ist, also das ist übergeordnet der Psyche und dem Körper. Und Sattva ist eben das, was es uns ermöglicht, diese Energien in unser Leben aufzunehmen. Das spirituelle geht das nicht mehr. Das Konzept zu erlernen. Also wirklich sehr gut. Sehr gut.
Ich frage mich, ob das wirklich so unterteilt werden kann in östliche und westliche Sicht. Denn gerade die modernen psychotherapeutischen Verfahren, die haben das ja schon erkannt, dass da, wo man seinen Fokus drauf legt, dass das dann verstärkt wird. Und darum arbeiten die eigentlich genau damit.
So, ja.
Oder auch die Resilienzforschung beschäftigt sich ja letztendlich damit. Die gucken, was hat den Mensch denn trotz der schlimmen Ereignisse in seinem Leben bis hierher kommen lassen? Was sind seine Ressourcen? Und dann arbeitet man eigentlich eher ganz gezielt daran, diese Ressourcen zu stärken. Und noch weitere Ressourcen zu entwickeln. Hat sich das
gebessert oder angeglichen? Ja.
Man kann, glaube ich,
gar
nicht mehr so.
Aber die Psychoanalyse ist immer noch nur Forschung nach den Ursachen. Da hat sich nichts geändert.
Also, es gibt sehr viele Strömungen. Also, ich muss einmal zu dir antworten, Nishinapriya. Ich bin nicht mehr so gebildet in diesem Bereich. Ich habe das nur immer verfolgt, so aus der Entfernung, war mein Hauptinteresse natürlich Spiritualität. Also du weißt, was mein Hauptinteresse ist. Also, aber als ich drin war, das war, Freud ist also da ganz, aber der Freud wird manchmal unterschätzt, der hat verschiedene Seiten. Also trotzdem, das war, was dieser Psychotherapeut in seinem Buch, und der ist ziemlich auf. Also das ist noch immer ein Punkt, will ich mal sagen. Ich glaube, das ist noch immer ein Punkt, wenngleich du, also dass deine Unterscheidungsmerkmale ist, wenngleich, ja, du eben jetzt, und, ja, das du weißt da, du studierst es ja auch und befasst dich damit auch. Und ja, toll. Trotzdem würde ich sagen, ist es gut, das besonders hervorzuheben, weil da ja fast bei uns in diesem Modell gar nichts in dem Rumstöbern in der Vergangenheit, also vielleicht ein bisschen, aber nicht sehr viel da stattfindet. Also, aber danke für den Kommentar.
Shantanda?
Ja, geht auch so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich habe mal das Beispiel gehört, dass klassische Depression, was ja ein Zustand der Kammerboden vielleicht bezeichnet wird, dass die Therapieform von Psychopharmaka ist halt auch eine karmassische Therapie. Man wird ja so ein bisschen stillgelegt. Es funktioniert auch nicht mehr so schnell. Aber es ist ein bisschen breiter in der Leitung. Und Psychotherapie ist dann der nächste, was ich gehört habe, also ich glaube von dem David Thorne, wenn du ihn kennst.
Der hat auch eine Gunnar-Checkliste.
Genau, der ist auch. Und Psychotherapie ist dann eher so die Ratschewun. Da geht es dann halt um mich, um meine Probleme und so weiter. Und also ich bin halt im Fokus. Ne? Und dann ist natürlich der sattische Ansatz, ist dann so, was Ayurveda bietet. Eine gelbe Tapete, Geruchstherapie, Duftöle und also wie sagt man, stärkt dann halt das Sattva. Das in meinem Bereich merke ich, dass so im Alltag, das mag funktionieren, ne? Man hat vielleicht einen stressigen Tag und kommt dann abends wieder so ein bisschen runter. Ne? Aber Leute, die wirklich eine chronische Depression haben, also da scheint es nicht zu funktionieren. Also auch jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Devotees, die an Depressionen leiden. Und da kann man dann sagen, die haben ja schon einen sattlichen Teil, zum Beispiel die Ernährung. Oder manche stehen sogar noch früher auf oder ich weiß ja nicht. Ne? Also oder viele Devotees, ja. Also generell. Also zum Punkt kommen, aber viele, auch gerade mit den Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, viele suchen ja, obwohl sie die Philosophie schon 20 Jahre kennen, nicht da Zuflucht, sondern vielleicht bei schamanischen Traditionen, wo man dann irgendwie auch nochmal, keine Ahnung, was erlebt oder irgendwie sich da freier fühlt. Haben die das jetzt alle nicht verstanden? Weil, also philosophisch, denke ich, verstehe ich es auch. Mit der, ich hätte vorhin auch gesagt, bei Ratschas kann man sagen können. Ich merke aber trotzdem, wie natürlich das, weil ich das Element ist in meinem Leben. Also Ratschas und Tamas und so. Also, zur Therapieform. Du hast vorhin gesagt, repetitiv. Ist das wirklich, also ist es, kann man sagen, repetitiv funktioniert es, aber bei chronischen Sachen begleitend oder kann man sagen, das ist jetzt.
Also mein, also,
das kann vieles ersetzen. Ne?
Ja, also manche Psychologen empfehlen sowas auch nach einer Therapie, dass man sozusagen nie aus dem Negativen zum Nullpunkt kommt und dann da hängen bleibt, sondern dass man positives Erleben aufbaut. Man kann es sicherlich auch begleitend zu einer Therapie machen. Oft ist es so, dass in Kliniken sowas begleitet, also dass es so in Gruppen sowas dann, jeder hat seine spezifischen Therapeuten und in Gruppen wird sowas begleiten. Und eben auch präventiv. Also ich denke, an keiner Stelle ist das falsch. Es ist nur manchmal nötig, dass man mit einer Person unter vier Augen tiefer geht. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, ich glaube, oft gibt es leider so ein sehr äußeres Verständnis von den Gunas. So gerade zum Beispiel die Farbe der Tapete oder der Geruch, den man zu Hause hat, das ist ja eigentlich ein tamassisches Verständnis von, also ein tamassisch in dem Sinne, dass es auf äußere Sachen und nie aufs innere Erleben und aufs das innere Handeln im Sinne von, was, wie handle ich in meinem Geist, was denke ich, mit welchen Inhalten erfülle ich meinen Geist. Und ich denke, deswegen ist es vielleicht auch manchmal so, dass die Dinge, die als Sattva, also oft ist in Ayurveda-Büchern, da wird doch das ganze Guna-Konzept sehr äußerlich abgetan und sehr äußerlich behandelt. Und wenn man aber jetzt mal schaut, also was ich hier ganz vorne gezeigt hatte, hier das hier, das hat einen Gedanken, das ist alles rein psychologisch, so dass man diese Dinge übt, wie zum Beispiel seine Gedanken im Einklang mit der Realität halten. Das ist eigentlich was, so der Grundessenz von Therapie meistens. Dass Menschen gezeigt wird, na okay, deine ganzen Ängste, haben die eine Grundlage oder deine depressiven Gedanken, haben die eine Grundlage, also dass man dann die Grundlage, die falsche Grundlage wieder der Person sozusagen entzieht und eine echte Grundlage für ein sattwisches Verständnis oder ein positives und realistisches Verständnis der Welt und des Lebens aufbaut. Ich weiß nicht, du hattest so viele Fragen in einem.
Ja, das war auch
nicht. Das weiß ich, dass es spontan mir noch in den Kopf war.
Genau, es sind mehrere Punkte, die ich so.
Und also das
mit.
Ja.
Also, wäre praktisch ein Patient, der würde zu dir kommen und du machst dann eigentlich auch eine Psychotherapie, nur halt mit diesem Ansatz. Kann man das so sagen?
Also, rechtlich gesehen mache ich keine Therapie, weil da brauche ich ja den Therapeutenabschluss. Und rechtlich gesehen mache ich Prävention, Gesundheitsförderung. Also, ich sehe das eher wie so ein. Also ich fand das schon immer im Studium krass, dass dann halt sagt, okay, die Krankenkassen helfen jemandem, wenn er so und so lange total tief depressiv ist. Wo ich mir so gesagt habe, man kann ja auch schon vorher jemandem helfen oder schon vorher. Also es ist wirklich eher, also ein ganzer Yoga-Ansatz, sagt auch mein Doktorvater immer, ist eigentlich schon für den gesunden Menschen. Also das ist ja eine Vertiefung in diesen spirituellen, also nicht, dass das jetzt keiner machen kann, der Probleme hat, aber es ist nie als Therapie gedacht eigentlich. Es ist, also das ist so für den gesunden Menschen ein Anhaltspunkt, sich noch gesünder zu werden. Ja. Und was ich, also rechtlich gesehen würde man es Coaching nennen oder
ja. Ich wollte noch was sagen, was ich denke, was ich glaube, wirklich interessant wäre, wichtig wäre, wirklich diese Frage mit dem Sinn, also diese Sinnfrage da irgendwie einfließen zu lassen. Ich habe mal vor Jahren habe ich mich sehr intensiv mit Viktor Frankl beschäftigt und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis zur Psychologie aus der Sicht zu sehen, weil er ja auch so argumentiert, dass er ganz klar gesagt hat, jetzt und hier und was in der Vergangenheit war, ist unwichtig, sondern also ist ja wirklich ganz radikal formuliert und ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, der da auch dazu, also das ist eine Dimension, die da quasi auch noch, wo man halt überlegen muss, wie man das da einbaut, weil ich glaube, dass das schon eine wichtige Frage ist.
Also ich habe auch so diese Vision, dass ich da noch verschiedene andere Seminare anbiete und das wäre zum Beispiel ein Thema für ein Seminar zusätzlich einfach, oder dass das vielleicht wie so ein Einführungsseminar ist und dass man dann auch zum Beispiel alleine zum Thema Willenskraft könnte man 3 Tage was machen, also dass man einfach dann in die verschiedenen Bereiche weiß hat, wie man tiefer geht.
Und zu diesem Thema Depression, ich habe jetzt auch ein Buch gelesen, wo jemand einen Arzt versucht, also eigentlich erklärt hat, gezeigt hat, wie die Depression erstmal konstruiert wurde und zum Teil auch von Pharmaunternehmen Also, dass es da ganz komische Verwicklungen gibt, dass diese Definition, die dann in diesen internationalen Handbüchern formuliert werden, wann ist jemand depressiv, wenn er 5 Tage einen Zustand hat und wenn er dann 4 Tage einen hat, ist er noch nicht depressiv.
Genau, ja. Oder solche Sachen. Also, das ist ein gesellschaftlicher Konsens.
Das ist genau, also im Prinzip. Ne, also von daher ist das ja auch ein, also da hast du ja auf jeden Fall schon mal ein interessantes Thema dann auch.
Ja. Ja. Also ich habe die Zeit restlos überzogen und ihr habt bestimmt jetzt Hunger, deswegen dachte ich mir... Achso, gerne.
Also ich würde mir jetzt sehr wünschen, dass du mit deiner Theorie den ganz normalen Menschen erreichst, der an seinem Arbeitsplatz ganz gesund ist und kämpft und sich immer zu viel vornimmt und das... sich so ausbrennt und keiner die falschen Ziele hat und einfach, dass du diesen Menschen einen Weg geben kannst, wo sie wirklich ihr Leben gestalten können, so dass sie Freude haben und glücklich sein können und nicht an den Punkt kommen, wo dann das Burnout steht und so. Das wünsche ich mir für dich und für den anderen.
Ja, das hoffe ich auch, dass das, also das wäre eigentlich auch mein Traum, dass das so allgemein akzeptiert wird, so wie andere Sachen heutzutage jetzt so. Vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, das mit euch zu teilen, weil es irgendwie, wenn man so 5 Jahre an was arbeitet, das immer mit seinen Freunden zu teilen, das ist ein richtiges Geschenk. Also vielen Dank für euer Interesse und euer Aufmerksamkeit.
Danke, dass du das
gerne.
Das
war
sehr
spannend. Ja, was wolltest du sagen? Ach so, stimmt. Wir haben hier noch eine besondere Überraschung. Wir haben hier zwei, also wir haben mehr als 2 talentierte Musiker hier, aber 2 davon werden uns jetzt...
Zum Thema Teilen. Wir teilen einfach auch mal was. Meine Wenigkeit und Caitlin. Ein vertontes Gebet, was Caitlin geschrieben hat.
You want to say something about you?
What did you just say?
I just written about you.
Okay. I wrote the verse after one lecture in the Govardhan retreat when you gave this analogy moment about this fish who's trying to escape from the net. And so the story or the lyrics are based around, we are like the fish who's trying to get out of the net, but Krishna is so merciful, he keeps trying to bring us back into his net, even though we are trying to get away and we don't really know what's good for us, but he does, so he brings us back into his net. Or this is at least a prayer that he will bring us back into the net. And Munir wrote the beautiful chorus.
Ja, viel Spaß damit. Ist ein Gebet, wir können vielleicht alle drüber meditieren. Ist in Englisch. It's in English.
Yes.
My crazy fish likes hell. Keeps trying to escape. Oh, from your net of love. But when my teeth break through, and I swim far away, yeah, you always bring me back. Of ecstatic love, but when
Sattva. Man soll nicht warten, man soll eigentlich gleich anfangen. Und ich saß mal dort an so einem Park und da ging die Sonne so unter und ich wollte eigentlich so, ja, ich wollte mein spirituelles Leben so richtig starten, aber dann habe ich so gemerkt, ich komme überhaupt nicht aus dem Knick. Und die Sonne ist ja gerade am Untergehen und ich will eigentlich was machen und sie ist gerade am Untergehen, also es ist nicht mehr Tag, es wird langsam Nacht. Also ich werde alt. Und ja, I'm sitting in the evening sun. I'm sitting in the evening sun, and I'm prepared to go. But there's something in my mind that says I cannot go. Just go tomorrow. But you waiting so long.
So
you waiting so long.
So
you waiting so long for a single moment. So long,
so long.
I wait and wait and so long for this moment.
voice in my head whispering, please come back home.
Throw away all your fears, you'll be where you belong.
There's a voice in my head whispering, please come back home.
Throw away all your fears,
you'll be where you belong. You'll be where you belong. You'll be where you belong. Just call tomorrow.
There's a voice in my head whispering, please come back home.
Throw away